Ja, Kaffee der Kühler. So. Manche werden das kennen. Ich werde heute sagen, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Vor 20 Jahren kam dieser Spruch auf, YOLO, ja? Man lebt nur einmal. Enge Abkürzung, you only live once. Du lebst nur einmal. Und das ist nicht nur ein Spruch, das ist ein Lebensgefühl gewesen. Ich weiß nicht, wie aktuell es heute noch so ist. Lebensgefühl bedeutet, wenn ich doch nur einmal lebe, dann muss ich alles aus dem Leben herausholen, was sinnvoll ist. Ich muss alles tun, was Spaß macht im weitesten Sinne. Das kann Gefährliches sein, das kann dauernde Party sein, das kann Übertreten von irgendwelchen Geboten sein. Also S-Bahn-Surfen zum Beispiel. Das muss man mal gemacht haben, um das Leben genießen zu können. Haben manche sich gedacht. Andere haben vielleicht gedacht, nee, lieber nicht. Man lebt nur einmal. Man könnte auch sagen, die Menschen, die YOLO leben wollen, wollen ein süßes Leben haben. Und das ist ein Wunsch, den habe ich auch, ein süßes Leben. Und der Begriff süßes Leben bedeutet einerseits verschwenderisch leben, ausschweifend. Er kann aber auch bedeuten genussvoll leben, vergnüglich leben. Und in diesem Sinne möchte ich euch heute ein zweites Leben vorstellen. Mal gucken. So. Ein zweites Leben. Also du lebst nicht nur einmal, es gibt ein zweites Leben. Und auch das ist ein süßes Leben. Auch ein buntes Leben. Deshalb die Candies, die Bonbons. Ja. Buntes Leben, süßes Leben. Es ist vergnüglich und genussvoll. Auch wenn nicht immer alles schön dabei ist und alles gut. Ja, die Süßigkeiten, die schmecken super gut. Wenn wir die haben, haben wir ein süßes Leben. Aber da gibt es eine Kleinigkeit, ein kleines Problem. Ja. Die Zähne freuen sich nicht immer darüber und der Bauch auch nicht immer darüber. Also selbst ein süßes Leben beinhaltet auch Schwierigkeiten, beinhaltet Schmerzen. Beinhaltet, dass man etwas bekommt, was man nicht möchte. Und dennoch kann man als Überschrift nehmen, das ist ein süßes Leben. Und ich glaube, das Leben, was uns angeboten wird als zweites Leben, ist ein süßes Leben. Ich lese zunächst ein paar Bibelverse aus dem 2. Timotheusbrief vor und ich möchte in den nächsten Wochen durch diesen Brief mit euch durchgehen. Ich werde ein paar Verse lesen und werde das dann auch noch ergänzen durch ein paar andere Bibelverse. Und bei diesem ersten Betrachten des 2. Timotheusbriefes ist mir wie gesagt aufgefallen, dass es um Leben geht. Ein zweites Leben, was uns angeboten wird. 2. Timotheus 1, Vers 1. Diesen Brief schreibt Paulus, zum Apostel von Jesus Christus bestimmt durch den Willen Gottes und dazu beauftragt, das Leben zu verkünden, das uns durch Jesus Christus versprochen ist. Vers 9 im ersten Kapitel. Er, also Gott ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Und dieser Vers 8 aus dem 2. Kapitel, 2. Timotheusbrief, den will ich auch lesen. Halte dir Jesus Christus vor Augen, auferweckt vom Tod aus der Nachkommenschaft Davids, wie es der guten Nachricht, dem Evangelium, entspricht, die ich verkünde. Einige Verse und da geht es um Leben. Paulus verkündet Leben. Diesen Brief schreibt Paulus zum Apostel von Jesus Christus bestimmt durch den Willen Gottes und dazu beauftragt, das Leben zu verkünden. das uns durch Jesus Christus versprochen ist. In manchen Bibelübersetzungen steht das Leben in Christus. Und in einem englischen Lied kam ja drauf, dass wir in ihm sind. Es ist nicht nur von ihm, sondern mit ihm zusammen, komme ich nachher noch näher drauf. Aber das Leben zu verkünden, darum geht es. Paulus sagt, ich bin nicht gekommen, um eine neue Lehre zu verkünden. Ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament euch ein bisschen leichter darzustellen, dass ihr nicht alle Gesetze halten müsst und etwas freier, in Freiheit leben könnt. Das ist nicht die Hauptsache. Ich bin auch nicht gekommen, um neue Ethik zu verkünden. Jesus ist auch nicht deshalb gekommen. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war nicht seine Hauptsache. Sein Hauptanliegen ist, das Zentrum ist, er hat Leben gebracht. Jesus hat Leben gebracht und Paulus sagt, ich verkünde dieses Leben. Das Leben ist jetzt hier Wirklichkeit geworden. Ich sehe es aber nicht. Ist auch kein Leben in der Ewigkeit, obwohl man es auch ewiges Leben nennen kann, aber bedeutet nicht in der Ewigkeit. Es bedeutet hier und jetzt. Das verkünde ich, denn Jesus ist jetzt auferstanden. Und er lebt jetzt. Und die Auswirkungen seiner Auferstehung haben jetzt Konsequenzen und nicht erst in der Ewigkeit. Und eine Folge ist Leben. Und Paulus sagt, das verkünde ich. Das ist das Hauptanliegen. Und dieses Leben ist unvergänglich. Nochmal 2. Timotheus 1,10. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Das ist deshalb fremd für uns. Unvergänglichkeit. Wir kennen einzig Vergänglichkeit. Ja, es gibt sowas, was unvergänglich zu sein scheint, ja. Und deshalb haben wir es gestern abgeschaltet, den Strom der Atomkraftwerke abgeschaltet, weil das über Hunderttausende von Jahren ja weiter strahlt, dieses Material, und sehr gefährlich ist. Naja, Hunderttausende Jahre ist eine lange Zeit, ich werde nicht ganz so lange leben, ja, ich auch nicht. Aber das ist ja nicht unvergänglich, es vergeht auch. Unvergänglichkeit ist fremd, kommt aus einer anderen Welt, können wir hier nicht schaffen. Und das prallt auf die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und deshalb gibt es immer Spannung zwischen dem zweiten Leben, dem Leben, was von Christus kommt, und dem irdischen Leben, was wir haben, unserem biologischen Leben. Es gibt immer Spannungen. Und manche unserer Probleme rühren von diesen Spannungen her. Und wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast, glaubensmäßig Persönlichkeitsentwicklung, andere Dinge, dann versuch mal deine Gedanken dahin zu lenken, dich zu fragen, kommt das von dieser Spannung, dass dieses vergängliche Leben, was wir hier haben, auf das Unvergängliche trifft? Vielleicht gibt es direkt keine Lösung, aber es hilft schon mal, anders darüber nachzudenken, über die eigenen Spannungen, Fragen, Sorgen, Probleme, Kämpfe. Das Leben ist unvergänglich und das ist wirklich fremd für unsere Welt. Und für uns selbst. Deshalb können wir mit dem Leben auch nicht so gut umgehen und verschieben das oft in die Ewigkeit rein. Ja, ich werde hier zum Nachfolger von Christus, ich folge ihm und dann komme ich in die Ewigkeit und dann bekomme ich ewiges Leben. Das Leben beginnt schon hier. Und nicht erst in Ewigkeit. Ich warte nicht hier drauf, dass ich irgendwann abberufen werde und dann in die Ewigkeit komme. Nein, ich lebe hier schon. Mit Christus, sein Leben, was er mir gegeben hat. Das ist unvergängliches Leben. So sagt es das Evangelium, heißt es hier in diesem Bibeltext. Dann kann man sich fragen, was ist denn eigentlich Evangelium? Wir sprechen immer von Evangelium, von guter Nachricht. Hier ist die Kurzform davon. Jesus hat den Tod entmachtet, er ist auferstanden von den Toten und bringt Leben. Das, so lautet das Evangelium. In 2. Timotheus 2 heißt, halt dir Jesus Christus vor Augen, auferweckt vom Tod aus der Nachkommenschaft Davids, wie es der guten Nachricht dem Evangelium entspricht, das ich verkünde. Jesus Christus aus der Nachkommenschaft Davids, also Mensch, gestorben, auferstanden. Das ist die gute Nachricht. Und das Folgende ist, was im Vers vorher stand, Und diese gute Nachricht gilt es zu verkünden. Und da muss man vieles andere ja nicht hinzufügen. Aber wir müssen sie erklären, weil sie ist so unverständlich. Auferstehung, das gibt es nicht in dieser Welt. Das ist unmöglich. Das widerspricht allem, was wir kennen. Ja? Vor 30 Jahren hat man gesagt, schwarze Löcher widersprechen allem, was wir kennen. Die gibt es nicht. Mittlerweile ist man überzeugt, dass es schwarze Löcher gibt. Ja, in der Physik ändert sich dauernd die Erkenntnisse. Und was man heute sagt, was nicht möglich ist, sagt man, in 10 Jahren entdeckt man was und sagt, es ist möglich. Aber es passt nicht zu unserer Theorie. Und so passt Auferstehung nicht zu unserer Theorie. So passt dieses Evangelium nicht zur Theorie, die die meisten Menschen vom Leben haben. Deshalb müssen wir es immer wieder erklären. Manchmal mit unserem Leben erklären, mit unseren Taten, manchmal mit den Worten, manchmal mit dem Schweigen erklären. Es ist ein zweites Leben, was wir bekommen haben. Und es kommt durch das Evangelium zu uns, so sagt es Paulus. Er verkündet es und es kommt durch das Evangelium. Durch diese Verkündigung kommt dieses Leben zu den Menschen. Und wenn Paulus es verkündigt und wir es verkündigen, kann es zu den Menschen kommen, die um uns herum leben. Zu jedem. Zu den größten Halunken, zu dem Christenverfolger und zu den netten und bravsten Menschen, die es so gibt. Es kann zu jedem kommen. Und wir sind Teil davon, wenn wir es verkündigen. Dieses Evangelium. Und das ist gar nicht schwierig, das Evangelium. Jesus hat den Tod entmachtet. Er ist auferstanden von den Toten. Er bringt Leben, unvergängliches Leben. Dieses Leben ist verwachsen mit Jesus Christus. Das ist nicht losgelöst von ihm. Ist nicht irgendwie ein Leben noch ohne ihn oder was er gibt. Und er bleibt dann ein bisschen so zurück und schaut an, wie wir das Leben denn dann gestalten. Kolosser 3. Vers 1 heißt es, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, denn ihr seid dieser Welt gegenüber, dieser irdischen Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben, euer zweites Leben, ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt schon mit Christus in der Gegenwart Gottes. Gott ist gegenwärtig. Nicht nur in dem Himmel, in der Ewigkeit, sondern auch hier. Und mit ihm zusammen, mit Christus zusammen, führen wir dieses Leben in der Gegenwart Gottes. Das Leben, das zweite Leben, ist verwachsen mit Christus. Ohne Jesus gibt es dieses Leben nicht. Römer 6, Vers 5. Denn wenn sein Tod, also der Tod von Jesus, gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Im Hinblick auf seine Auferstehung. Er ist auferstanden. Wir sind jetzt eins mit ihm. Er hat dieses neue Leben. Wir haben dann auch dieses neue Leben, weil wir eins sind mit ihm. Aber nur deshalb, weil wir eins sind mit ihm. Nicht ohne ihn. Dieses zweite Leben, dieses unvergängliche Leben, ist ganz eng verwachsen mit ihm. Und so sind wir verwachsen mit Jesus. Und noch eine Bibelstelle, die das noch etwas ausweitet, das ist das Leben vom Heiligen Geist. Das ist eine andere Formulierung, im Johannesevangelium wird das mehr gebraucht. Das ist dieselbe Wahrheit, anders ausgedrückt. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, wir können auch sagen von oben, der Begriff, der dort steht, heißt ursprünglich eher von oben, wenn jemand von Neuem, von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Dieses zweite Leben nennen wir auch geistliches Leben. Es ist nicht geistiges Leben. Das ist ein Unterschied. Geistliches Leben bedeutet Leben, was wir vom Heiligen Geist bekommen haben. Dieses zweite Leben, was wir haben, weil wir mit Christus eins sind. Das ist das geistliche Leben. Und dieses Leben wird gebracht. Das ist die Botschaft, die wir nach Ostern verkünden können. Und viel mehr müssen wir gar nicht sagen. Und darum geht es im Kern. Es geht nicht darum, nett und brav zu sein. Es geht nicht darum, allem das zu tun, was alle anderen von einem wollen. Es geht nicht darum, in Ethik oder Lebensführung oder moralisch gut zu sein. Es geht darum, neues Leben zu haben und das zu führen. Und das führt dazu, wenn es das Leben von Christus ist, dass wir ethisch, moralisch gut sind. Oder zumindest auf dem Weg dahin, verbessert zu werden. Wenn wir dieses Leben haben, ich mir überlege, was gibt es dann noch für Folgen für uns, für Konsequenzen? Und ich habe dreimal aufgeführt, die ich euch nennen möchte, die mir eingefallen sind. Ich nenne sie Gleichstellung, Nahrung und Bewegung. Dieses zweite Leben ist für alle gleich. Für mich ist dieses Baum das Bild dafür. Dieses zweite Leben bekommen alle gleich. Und da gibt es keinen Unterschied. Jung, alt, groß, klein, dick, dünn, gebildet, eingebildet, ungebildet. Wir sind darin alle gleich. So wie es im biologischen Leben ja auch gesagt wird, alle Menschen sind gleich und praktisch denken wir, stimmt nicht. Und handeln auch anders. Andere sind gleicher. Und es gibt auch, wenn man von Geburt her, gibt so viele Unterschiede. Je nachdem, wo man hingeboren wird, hat man sofort ganz andere Startunterschiede, Startbedingungen. Aber hier ist es gleich. Wir haben alle dieselbe Startbedingung. Und keiner kann sagen, naja, der andere ist geistlicher als ich. Und ich muss erst geistlicher werden, um das und das tun zu können. Wir haben das Leben. Alle gleich bekommen. Das gleiche Leben ist dasselbe Leben. Es ist immer derselbe Christus, der in uns lebt, der für uns auferstanden ist, der für uns lebt, der mit uns lebt. Immer derselbe Christus. Und darin sind wir alle gleich. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu vergleichen. In keinster Weise. Dieses Leben führt aber zu unterschiedlichen Ausprägungen. Deshalb dieses Bild da. Für meine Begriffe ist das ein Baum. Vielleicht sagen die Fachleute, es sind mehrere Bäume. Für meinen ein Baum, der aber mehrere Stämme hat. Und diese Stämme sind unterschiedlich. Anders, unterschiedlich ausgeprägt. So haben wir dasselbe Leben bekommen, aber es wird sich unterschiedlich ausprägen. Das liegt an vielen, was wir natürlich mitbekommen haben, aber auch manchem, was der Geist Gottes und was Jesus bestimmt hat für uns. Und für dich hat er etwas anderes bestimmt als für mich. Deshalb wird sich dein Leben anders ausprägen als meins. Dein geistliches Leben wird anders aussehen als meines. Aber wir haben alle dasselbe geistliche Leben. Es ist immer derselbe Christus, derselbe Heilige Geist. Dann gibt es keinen Unterschied. Wie das dann sichtbar sich ausprägt und gelebt wird, daran gibt es Unterschiede. Doch grundsätzlich gibt es diese Gleichstellung. Und da brauchen wir keinen Gleichstellungsbeauftragten, der das durchsetzt oder die das durchsetzt. Das macht Jesus selber. Und das muss er manchmal vielleicht uns immer wieder sagen. Das Zweite, Nahrung. Das ist vom Osterfrühstück, war letzte Woche. Es gab so da als Nahrung. Da konnte man zugreifen und essen und jeder hat unterschiedlich gegessen. Wenn wir Leben haben, wird das sich anders ausprägen und ich brauche andere Nahrung, als du sie brauchst. Und so haben an dem Osterfrühstück auch, hat nicht jeder das Gleiche gegessen. Es gab so viel an Auswahl, dass man sich unterschiedliche Dinge nehmen konnte und zugreifen konnte. Und manches schmeckt einem ja auch nicht so gut wie das andere. Dann können wir auch unterschiedliche Nahrung nehmen, weil mir das eine schmeckt, was dir nicht schmeckt. So brauchen wir unterschiedliche Nahrung. Nahrung bedeutet ganz grundsätzlich für uns natürlich erstmal Bibel. Und das Alte Testament ist voll vom Lobpreis der Bibel, der Worte Gottes und wie nahrhaft die sind. Bibel. Bücher können genauso hilfreich sein, wo wir etwas über das lesen und wahrnehmen, was die Wahrheit der Bibel ist. Beichte kann mal eine große Hilfe sein für unsere Ernährung. Und zwar in der Hinsicht, dass wir etwas aussprechen, was uns belastet und dann Zuspruch bekommen. Ja, da bekommen wir Nahrung als Zuspruch, als Verheißung. Was brauchst du für Nahrung, um wachsen zu können? Ja? Wie vernünftige, wie kleine Kinder, so haben wir den ersten Bibelvers gehört aus dem ersten Petrusbrief, Hilmar hat ihn vorgelesen, wie Kinder, wie neugeborene Kinder, sollen wir nach der vernünftigen Milch trachten, nach der vernünftigen Nahrung, damit wir wachsen können. Darum geht es. Das Leben soll Raum gewinnen, sich entfalten können, wachsen. Welche Nahrung brauchst du jetzt im Moment? Vielleicht brauchst du nicht eine weitere Predigt. Es ist ja mittlerweile so leicht, sich Predigten zu hören und die hören wir und denken, wir haben Nahrung, aber eigentlich geht es nur rein und wieder raus und wird nicht richtig verdaut. Verdauen ist wichtig. Und ich habe zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Nahrung gebraucht. Ich habe zeitlang die Bibel gelesen, ein Jahr lang, die ganze Bibel in einem Jahr die Bibel durchgelesen. Nach einiger Zeit merkte ich, das ist jetzt zu schnell, die Nahrung brauche ich nicht mehr. Ich brauche andere Formen. Ich muss ganz wenig nur nehmen, häppchenweise. Jeden Tag nur einen Bibelvers. Dann mal ein ganzes Buch durchgelesen. Manchmal habe ich mir auch Literatur dann beigenommen, Bücher wieder dabei, die mir was erklärt haben. Hin und wieder habe ich Rituale benutzt, wo ich sage, ich brauche vorgefertigte Gebete, die ich immer wieder jeden Morgen oder jeden Abend bete. Die waren dann meine Hauptnahrung, weil ich selber meine eigenen Worte leid war. Und ich wusste, was sage ich denn überhaupt? Wie bete ich? Und es war so, hörte, war ein bisschen so leer. Und so brauchen wir unterschiedliche Formen, wie wir diese Nahrung zu uns führen und auch unterschiedliche Nahrung. Welche Nahrung brauchst du im Moment? Was wäre jetzt für dich wichtig? Das kann ich dir nicht sagen von hier vorne. Weil da sind wir viel zu unterschiedlich. Da kannst du den fragen, der dir Leben gegeben hat, Jesus, und dann auch mal rumfragen, andere fragen, mit anderen sprechen. Wie macht ihr das? Wie bekommt ihr Nahrung für euer geistliches Leben? Nahrung ist wichtig. Und das bedeutet zum Beispiel, dass du hier in den Gottesdienst kommst und denkst, na, die Predigten bringen mir nichts. Weil es auch nicht die Form ist, wo du im Moment Nahrung brauchst. Vielleicht brauchst du Nahrung in der Hinsicht, dass du da bist, einfach nur anwesend. Und damit komme ich zum nächsten Punkt der Bewegung. Wir brauchen auch Bewegung. Biologisches Leben braucht Nahrung und braucht auch Bewegung. Bewegung ist Leben. Und wenn man sich nicht mehr bewegen kann, ist das Leben sehr, sehr reduziert. Und wenn man einigermaßen gesund ist und sich bewegen könnte und tut es nicht, dann wird man sehr schnell krumm und die Muskeln werden erschlaffen man sieht nur noch vor sich hin. Leben braucht Bewegung. Ich habe mal hier ein paar Bewegungsformen hingebracht. Bewegen, wie könnte das aussehen? Nun, Gebet ist eine Form von Bewegung. Ich äußere etwas von mir selbst. Ich bete mit anderen, für andere. Gebet ist eine Form von Bewegung. Wenn man zu viel Nahrung auf sich nimmt, zu sich nimmt, körperliche Nahrung, dann wird man schnell dick, fett und unbeweglich. Und im Geistlichen kann das auch der Fall sein. Wenn man zu viel Nahrung zu sich nimmt und sie nicht in Bewegung umsetzt, wird man geistlich dick und fett. Das ist nicht gesund. Das hilft Gebet. Vielleicht jetzt mal mehr und anders beten als bisher. Da hilft auch Gehen, dass man hingeht zu dem Menschen, wo man immer hingehen sollte und ihm das sagen sollte, was man sagen sollte. Eine Entschuldigung, um Entschuldigung bitten, um Vergebung bitten, ihm was Gutes sagen, einfach ihn besuchen, anrufen, Hallo sagen, nicht warten und denken, sondern gehen. Wie oft hat Gott euch irgendeinen Impuls gegeben, schon mal gesagt, geh mal dahin, ruf mal den an, mach mal dies oder jenes. Und du hast es nicht gemacht. Wenn du aufmerksam in dein Leben hineinschaust, ich jedenfalls hineinschaue, dann merke ich, dass es häufiger, als ich oft wahrnehme, weil ich einfach zu blind dafür bin und kein Ohr dafür habe. Und dann sind es sogar kleine Schritte, die wir dann gehen. Das ist Bewegung. Gehen, geben ist auch eine Form von Bewegung. Ich gebe meine Zeit, ich gebe meine Anwesenheit. Da bin ich wieder bei der Nahrung. Ich komme manchmal in den Gottesdienst, nicht um Nahrung zu bekommen, sondern um anwesend zu sein für die anderen, für den anderen, der mich sieht, die mich sehen können. Und damit in ihrem geistigen Leben gestärkt wird. Denn wir werden gestärkt durch die Anwesenheit des anderen. Denn im anderen lebt Christus. Der hat Leben. Und dann kommt Leben und Leben zusammen. Und das geschieht auf geheimnisvolle Weise, gewirkt vom Heiligen Geist, dass durch die Anwesenheit in der Gegenwart Gottes, wo wir ja Leben haben, wir haben ja Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes, das Leben verstärkt wird, das geistliche Leben. Ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären. Das kann man nicht machen. Da tun wir dann auch nichts. Da sind wir. Da. Anwesend. Und Gottesdienst heißt ja nicht Lehrveranstaltung. Ist eigentlich früher, manche diese Gebäude nannten man Predigtstätten. Da war klar, es geht um Predigt. Wir nennen es Gottesdienst. Das heißt, es geht um Gott und um Dienen. Es geht nicht um meine Nahrung und um mich. Es geht um Gott und um Dienen. Gott dienen und dem anderen. Und der Christus im anderen dient mir, wenn wir zusammenkommen. Der andere dient mir, weil er mit Christus zu mir kommt. Ohne vielleicht, dass er viel tut und sagt. Und nur, dass er da, einzig, dass er da ist. Also, Gehen, Gebet, Gemeinschaft, ja, Gegenwart. Das sind Formen von Bewegung. Dann gibt es natürlich auch größere Bewegungen, wo wir klar wissen, wir sollen endlich mal den Auftrag annehmen, den Gott uns gegeben hat und das tun, was er gesagt hat und losgehen und große Schritte gehen. Bis dahin gehen, dass Menschen ja sagen, mit 55, 60 plötzlich merken die, wir gehören komplett auf hier in Deutschland und gehen in ein anderes Land, geben unseren Beruf auf und gehen in ein anderes Land im Auftrag von Jesus. Und andere sagen, das kann doch nicht wahr sein. Diese Sicherheit aufgeben, doch, das machen die. Ist vielleicht nicht dein Auftrag, dann zu gehen. Aber wenn da in deinem Herzen irgendwas ist, wo du weißt, ich sollte eigentlich in Bewegung sein und irgendwo gehen zu etwas, zu jemandem, dann mach das. Warte nicht mehr ab. Und, glaube ich, zur Bewegung gehört, dass wir geistlich lebendig bleiben und beweglich, dass wir, rede von mir aus, ich bin jetzt über 60, mit 70 will ich anders glauben als mit 60. Und ich weiß, ich habe in manchen Punkten mit 30 anders gedacht und geglaubt als mit 40 und mit 50. Ich habe hinzugelernt. Und manchmal erlebt man in christlichen Gruppen, dass man denkt, ja, das ist doch wir haben doch 30 Jahre das so geglaubt. Wieso ist das jetzt denn anders? Das ist nicht anders, aber unser Verständnis hat sich erweitert. Das war vorher auch nicht falsch. Es war nur eine gewisse Lebensform, wo ich jetzt entwachsen bin. Ich bin weitergewachsen und kann das jetzt anders sehen, anders leben. Deshalb muss ich nicht sagen, das haben wir früher auch schon so gemacht. Und haben wir doch 30 Jahre so geglaubt. Und unsere Vorväter haben das auch geglaubt. Warum ist das denn heute anders? Ja, da kommen bei dem Thema Frau und Leitung kam das vor. Bei dem Thema Charismatik kommt das vor. Es kommen andere Themen, wo das immer wieder mal vorkommt. Aber das haben die anderen doch so geglaubt. Und ja, Leben ist lebendig und beweglich. Und wenn wir uns auf die Heilige Schrift berufen, dann bedeutet das ja nicht, dass wir es immer alles richtig verstehen heute. Sondern dass wir morgen vielleicht Erkenntnisse haben, die uns zeigen, was wir früher verstanden haben, war in der Zeit schon passend. Aber es gibt eine weitere Möglichkeit. Das liegt daran, man übersetzt ja die Bibel und bei Übersetzungen gibt es oft mehrere Übersetzungsmöglichkeiten für allein schon einen Bibelvers, oftmals. Und das ist dann spannend, wenn das so grundlegende Dinge sind, wo man plötzlich merkt, da müssen wir eine ganze Menge anders denken. Aber das heißt, geistlich lebendig zu sein auch. Und hören, was Gott sagt. Auf die Worte der Schrift hören und sie aufnehmen und in Bewegung bleiben und wachsen. Also, zweites Leben, das haben wir bekommen. Man lebt nicht nur einmal. Wir leben mindestens zweimal. Und dieses Leben endet nicht mit dem Tod. Dieses zweite Leben endet nicht mit dem Tod. Deshalb könnten wir eigentlich auch sagen, für Menschen, die vom Heiligen Geist gefüllt sind, die Jesus in ihrem Leben haben, gibt es nicht den Tod. gibt den Tod des Leibes, des alten Lebens, des ersten Lebens, aber nicht den Tod. Das Nichts, irgendwie das Nicht-Existieren oder was auch sonst. Es gibt dieses zweite Leben, das haben wir bekommen und das wird in der Ewigkeit, in Herrlichkeit sich entfalten und strahlend und schön sein. Genussvoll, ausschweifend, verschwenderisch, vielleicht auch gefährlich oder sonst, jedenfalls ein süßes Leben. Aber es beginnt schon hier. Es hat hier begonnen. Es ist schon da. Amen. Ich bete. Jesus, du bist auferstanden, du lebst. Und diese Auferstehung hat Auswirkungen bis jetzt, bis heute, bis morgen, bis in die Ewigkeit. Und das wird diese Welt immer prägen, weil du Menschen prägst, in denen du lebst und durch die du wirkst. Und du lebst in uns und wir wollen dir folgen. Wir haben gesungen, I will follow you. Wir wollen dahin gehen, wo du hingehst. Und wenn du bleibst, wollen wir bleiben. Und wenn du dich bewegst, wollen wir uns bewegen. Das singen wir immer wieder und drücken das aus. Und das ist manchmal so schwierig und wäre doch eigentlich so einfach, oder? Weil du es bist, der es wirkt und schafft. Und du das auch kannst. Und da ist unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, dass dieses zweite Leben dein Leben ist und wir das mitleben dürfen. Amen.